Hinweis: Diese Podcast-Folge wurde vollständig mit künstlicher Intelligenz erstellt. Sowohl der Text als auch die Stimme sind automatisch generiert. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Sozinianismus-Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Sozinianismus, einer theologisch-philosophischen Denkrichtung, die seit dem 16. Jahrhundert grundlegende Glaubenslehren hinterfragt. Es geht um die Einheit Gottes, die Trinitätslehre, die Sühneopferlehre, die Erbsündenlehre und die Frage nach der Präexistenz Jesu. Begleiten Sie uns auf dieser Reise in die Geschichte des freien religiösen Denkens. Stell dir ein kleines Städtchen in Polen vor. Druckereien arbeiten nachts, Studenten diskutieren laut auf dem Marktplatz und ein Katechismus, der die Dreieinigkeit ablehnt, wandert in hunderten Exemplaren durch Europa. Das war Rakau Anfang des 17. Jahrhunderts, ein Knotenpunkt, an dem theologische Skepsis, bibliophile Leidenschaft und politischer Schutz aufeinandertrafen. Aus einer Reihe von theologisch radikalen Fragen entstand kein bloßer Sektenkleinbetrieb, sondern eine Denkrichtung, deren Impulse weit in die Debatten der frühen Aufklärung hineinreichten. Wie genau konnten antitrinitarische Denker, die in vielen Ländern als Heretiker galten, zu einer Brücke werden, die religiöse Liberalität und vernunftgetragene Theologie verband? Die Antwort liegt nicht nur in ihren Lehren, sondern in der ungewöhnlichen Verbindung aus Kontext, Institutionen und transnationaler Publizistik. Die Wurzeln des modernen Sozinianismus reichen in die Wirren der Reformation. In Italien, der Schweiz und schließlich Polen formierten sich Geister, die die traditionelle Dreieinigkeitslehre, die Vorstellung von der Präexistenz Christi und die klassische Sühnelehre kritisierten. Lelio Sozzini 1525-1562 Lektik legte in Korrespondenzen die methodischen Grundlagen, die Schrift müsse verstandesgerecht ausgelegt werden, dogmatische Axiome, die dem Gewissen widersprechen, seien zu hinterfragen. Sein Neffe Fausto Sozzini 1539-204 entwickelte diese Gedanken systematisch weiter und wurde zur prägenden Gestalt jener Strömung, die später nach ihm benannt werden sollte. Faustus Schriften und seine Auseinandersetzungen mit reformatorischen Theologen zeigen, wie sehr die neue Richtung auf klare, begründete Argumente setzte, statt auf überlieferte, scholastische Formelwerke. Parallel dazu bot Polen-Litauen eine ungewöhnliche politische Bühne. Der Warschauer Religionsfriede von 1573 verankerte eine Form öffentlicher Toleranz für die großen Konfessionen, jedenfalls im europäischen Vergleich. Diese relative Offenheit ermöglichte es religiösen Minderheiten, Schulen, Druckereien und Gemeinschaften zu gründen. In dieses Klima eines vergleichsweisen Pluralismus trat die Gruppe, die sich selbst oft als Brüder bezeichnete und später als polnische Brüder bekannt wurde. Sie gründeten in Rakau Anfang des 17. Jahrhunderts eine Akademie und Werkstätten für den Druck unitarischer Schriften. Die Akademia Rakowska, gegründet 1602, zog Schüler aus Polen und von weiter her an. Ihre Vorlesungen, Diskussionen und Publikationen machten Rakau zum intellektuellen Zentrum sozinianischer Theologie. Der Rakauer Katechismus, erstmals 1605 veröffentlicht, fasst knapp und programmatisch die wichtigsten Lehraussagen zusammen. Die Einheit Gottes, die Menschlichkeit Jesu, die Ablehnung der Lehre von der Erbsünde als universeller Schuldquelle und eine moralische, nicht juristische Auffassung von Erlösung. Die Autorenschaft des Katechismus lässt sich nicht auf eine einzelne Person zurückführen, vielmehr spiegelt er die gemeinsame theologische Arbeit der Rakower Gemeinschaft und ihrer Lehrer. Er wurde rasch übersetzt und heimlich gedruckt, in Latein, Niederländisch, Englisch und fand in den freien Buchmärkten Europas Leser, die nach alternativen theologischen Wegen suchten. Gleichzeitig saßen die Sozinianer nicht isoliert im Elfenbeinturm. Sie provozierten heftige Gegenreaktionen, reformierte Prediger, lutherische Theologen und vor allem Jesuiten verfassten polemische Schriften gegen die häretischen Lehren. Die Gegenreformation verstärkte in Osteuropa den Druck. 1638 wurde die Akademie in Rakau durch weltliche Behörden faktisch lahmgelegt und 1658 verfügte der polnische Sejm die Ausweisung der polnischen Brüder aus dem Reich. Diese Verfolgungen zerstreuten die Gemeinschaft, doch gerade dadurch gelangten ihre Schriften und Gedanken in neue Regionen. Flüchtlinge, Druckvorlagen und Kopien wanderten nach Preußen, in die Niederlande, nach England und ins kurfürstlich-sächsische Umfeld. Die intellektuelle Verbreitung verlief auf zwei Wegen, erstens durch die gedruckten Texte wie den Rakauer Katechismus, Streitschriften und theologische Traktate, zweitens durch persönliche Netzwerke. Übersetzer, Exulanten und Lehrkräfte verbreiteten socinianische Thesen in akademischen und salonfähigen Kreisen. In den freien Druckmärkten der Niederlande erschienen nicht selten anonymisierte oder getarnte Ausgaben, die das theologische Gedankengut in die Diskussion der sich formierenden Aufklärung einspeisten. Dort stießen die betonten Prinzipien der Socinianer, Prüfung der Schrift an der Vernunft, Gewissensfreiheit, Skepsis gegenüber doktrinärer Gewalt, auf Empfänglichkeit. Die Betonung der individuellen Gewissensentscheidung und der moralischen, nicht rituell gerichteten Deutung des Glaubens passte zu einem Zeitalter, das zunehmend den Vorrang der Vernunft reklamierte. Es gibt ein doppeltes Missverständnis, das wir sofort ausräumen sollten. Erstens, Socinianer waren keine homogene Sekte mit einem streng geschlossenen Lehrgebäude, innerhalb der Bewegung gab es Spannungen, manche hielten an stärker rationalistischen Methoden fest, andere betonten pietistische Frömmigkeit. Zweitens, nicht jede Übernahme eines Begriffs durch Aufklärer bedeutet Zustimmung in allen Punkten. Locke oder andere Intellektuelle übernahmen bestimmte Argumente zur Gewissensfreiheit, ohne automatisch alle christologischen oder soteriologischen Einsichten der Socinianer zu teilen. Dennoch legten die Socinianer methodische Werkzeuge bereit, die selbstbewusste Berufung auf die Schrift statt auf kirchliche Autoritäten, die Bereitschaft zum diskursiven Austausch über konfessionelle Grenzen hinweg und der Anspruch, Glaubenswahrheit durch vernünftige Argumente zu sichern. Wichtig sind auch die organisatorischen Praktiken. Die Rakauer Akademie vermittelte nicht nur Theologie, sondern auch eine akademische Kultur des Diskurses, Kommentare, Vorlesungen, studentische Debatten und ein reges Druckwesen machten Theologie zu einer öffentlichen Angelegenheit. Diese Praxis kontrastierte mit der konfessionell geschützten Lehrautorität, wie sie in manchen Landeskirchen dominierte. Die Socinianer übten damit eine Form von intellektueller Öffentlichkeit, die sich später in den Salons und gelehrten Gesellschaften der Aufklärung wiederfinden sollte. Kurz zusammengefasst: Die socinianische Bewegung entstand aus reformatorischer Kritik, fand in Polen einen Raum politischen Schutzes und publizistischen Potenzials und wurde trotz Verfolgung über Exilnetzwerke und Druckmärkte in ganz Europa wirksam. Ihre theologische Betonung von Vernunft, Gewissen und schriftkritischer Methodik, verbunden mit einer Praxis öffentlicher Debatte, bereitete kommunikative und intellektuelle Voraussetzungen. Diese Voraussetzungen legten den Grundstein für die intellektuelle Brücke, durch die antitrinitarische Denker in die Debatten der frühen Aufklärung eintraten. Diese Voraussetzungen legten den Grundstein für die theologische Auseinandersetzung, die die Socinianer so markant von anderen Reformatoren unterschied und die zugleich wichtig für ihr Wirken als Brücke zur Aufklärung wurde. Die theologische Analyse, die nun folgt, ist kein trockenes Kathederprotokoll, sondern eine Argumentationsgeschichte. Welche biblischen Texte beriefen sich Socinianer, wie konstruierten sie ihre Schlüsse und wie reagierten ihre Gegner? Drei Kernpunkte bestimmten ihren theologischen Fingerabdruck: die Betonung der Einheit Gottes, Antitrinitarismus, die Leugnung der Präexistenz Christi und die Ablehnung der klassischen Lehre von Erbsünde und stellvertretender Sühne. Zu jedem dieser Punkte nutzten sie umfangreiche biblische Belege, und das systematisch. Zur Einheit Gottes führten Socinianer Bibelstellen an, die Gottes Einzigkeit und Unteilbarkeit betonen. Typische Verweise finden sich bei Deuteronomium 6,4, Jesaja Kapitel 44, Vers 6, Markus Evangelium Kapitel 12, Vers 29, 1. Korintherbrief Kapitel 8, Verse 4 bis 6, Epheserbrief Kapitel 4, Vers 6, Johannes Evangelium Kapitel 17, Vers 3, 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 5, Deuteronomium 6,4: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist einzig, steht im Schema und bildet in jüdischer und christlicher Tradition den klaren Ausgangspunkt. Gott ist einer, ungeteilt. Jesaja, Kapitel 44, Vers 6: Ich bin der Erste und ich bin der Letzte, außer mir ist kein Gott, betont Gottes Einzigkeit gegen Götzenkulte. Markus Evangelium, Kapitel 12, Verse 29 bis 30 verankert das Gebot der Einzigkeit Jesu gegenüber. 1. Korintherbrief Kapitel 8 Verse 4 bis 6 unterscheidet zwischen dem einen Gott, dem Vater, und Christus als dem Mittler, was Socinianer als Beleg dafür lasen, dass Christus nicht identisch sei mit dem einen Gott. Epheserbrief Kapitel 4 Vers 6 spricht vom einen Gott und Vater aller, worin die socinianische Exegese einen kategorialen Vorrang des Vaters erkannte. Johannes Evangelium Kapitel 17 Vers 3, Jesu Gebet, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus, nannte Fausto Sozzini explizit als zentrales Belegwort. Hier unterscheide Jesus deutlich zwischen dem allein wahren Gott und sich selbst als Gesandten. 1. Timotheusbrief Kapitel 2 Vers 5, denn es ist ein Gott, ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, verfestigt im sozinianischen Blick die Rolle Jesu als Mittler, nicht als zweite göttliche Person. Jeder dieser Verse wurde bei den Sozinianern nicht abstrakt zitiert, sondern im Kontext ausgelegt. Bei Deuteronomium erklärten sie, das Schema bildet die theologische Grundregel, die auch das Neue Testament nicht aufhebt. Bei Johannes 17 wiesen sie darauf hin, dass Jesus im Gebet kulturell und theologisch dem monotheistischen Rahmen seiner Zeit folgte und damit die Unterscheidung zwischen Gott und Rücksender betonte. Bei 1. Korinther 8 zeigten sie, dass Paulus zwischen dem Vater als Ursprung und Christus als instrumentalem Alles durch sich, 1. Korintherbrief Kapitel 8 Vers 6, differenzierte. Aus dieser Sammlung strickten sie die logische Schlusskette. Wenn das Bekenntnis der Schrift wiederholt die Einzigkeit Gottes betont und Christus in vielerlei Stellen als vom Vater Gesandter oder geschaffen dargestellt wird, dann lässt sich die Lehre von drei gleich echten Personen nicht ohne weitreichende exegetische Kunstgriffe ableiten. Gegen diese Lesart führten Trinitarier gewichtige Gegenstellen an. Johannes Evangelium Kapitel 1 Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Kolosserbrief Kapitel 2 Vers 9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Hebräerbrief Kapitel 1 Vers 3. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens galten ihnen als klare Belege für die Gottheit Christi. Die Sozinianer antworteten mit sorgfältiger Kontextarbeit. Johannes Evangelium Kapitel 1 Vers 1 nennt das Wort Logos in seiner Funktion als Offenbarungsinstrument, nicht notwendigerweise eine metaphysische Gleichsetzung mit dem Vater. In der griechischen Sprach- und Denkweise von Johannes könne Wort sein Gott eine qualitative Beziehung ausdrücken, nicht die Identität zweiter göttlicher Hypostasen. Kolosserbrief Kapitel 2 Vers 9 wiesen sie auf die theologische Rhetorik hin. Christus trägt die Fülle göttlicher Eigenschaften in der Weise, wie ein Gesandter die Vollmacht des Sendenden repräsentiert. Das bedeutet nicht notwendig, dass zwei Personen ontologisch eins sind. Solche exegetischen Gegenlesarten kennen wir aus Fausto Sozzinis Briefen und Traktaten, in denen er genau solche Unterscheidungen betont. Der zweite Großblock betrifft die Präexistenz Christi. Sozzinianer bestreiten, dass Jesus vor seiner irdischen Geburt als göttliche Person existierte. Zu ihren Kerntexten Sprüche Kapitel 8 Verse 22 bis 31, Johannes Evangelium Kapitel 1 Vers 14, Philipperbrief Kapitel 2 Verse 6 bis 8, Kolosserbrief Kapitel 1 Verse 15 bis 17, Hebräerbrief Kapitel 1 Verse 2 bis 4, Matthäus Evangelium Kapitel 1 Vers 20 Sprüche Kapitel 8 Verse 22 bis 31, wo die personifizierte Weisheit spricht, der Herr hat mich geschaffen als Anfang seines Weges, lasen Sozinianer als Beleg dafür, dass Weisheit geschaffen ist und nicht identisch mit dem Schöpfer. Faustus Lesart zog eine Parallele zwischen der personifizierten Weisheit und dem Sohn. Weisheit ist ein Werk Gottes, nicht Gott selbst. Johannes Evangelium Kapitel 1 Vers 14 und das Wort wurde Fleisch, interpretierte Fausto so, dass Wort die von Gott kommende Offenbarung und Kraft ist, die in Jesus Mensch wurde. Nicht eine präexistente göttliche Person. Philipperbrief Kapitel 2 Verse 6 bis 8, er aber entäußerte sich, wurde Knecht gleich den Menschen. Zeige für Sozinianer den erniedrigten Charakter Jesu. Seine Menschwerdung ist real und unumkehrbar. Eine vorangehende göttliche Existenz wird aus dem Text nicht zwingend gefolgert. Kolosserbrief Kapitel 1, Verse 15 bis 17 spricht vom Erstgeborenen aller Schöpfung und Sozinianer lasen hier Erstgeborener als Rangbegriff, nicht als Zeugnis ontologischer Präexistenz. Hebräerbrief Kapitel 1, Verse 2 bis 4, das Christus als Abglanz der Herrlichkeit beschreibt, wurde als poetische Sprache verstanden, die Herrschaft und Repräsentanz, nicht metaphysische Identität, betont. Matthäus Evangelium Kapitel 1, Vers 20, der Engel zu Josef, was in ihr geboren ist, das ist von dem Heiligen Geist. Stützt die Sicht, dass Jesu Menschsein Ursprung in einer göttlichen Initiative, aber nicht Gottes hypostatische Existenz ist. Das Gegenargument der Trinitarier lautet, Texte Johannes Evangelium Kapitel 8 Vers 55, ehe Abraham wurde, bin ich, deuten auf eine präexistente Selbstidentität Jesu hin. Socinianer antworteten, man müsse den jüdischen Sprachgebrauch beachten, Jesu ich bin kann eine prophetische, nicht zwangsläufig ontologische Aussage sein. In diskursiver Auseinandersetzung zeigten sie, dass jüdische und neutestamentliche Formen des Selbstausdrucks vielfältig sind und dass eine einzige Stelle nicht die systematische theologische Axiomatik begründet. Die Debatte verläuft hier methodisch, Trinitarier lesen metaphysisch, Socinianer pragmatisch historisch. Der dritte argumentative Komplex betrifft Erbsünde und Sühne. Socinianer lehnten die Idee einer vererbten Schuld und die Vorstellung ab, Christus habe stellvertretend Gottes Zorn durch eine juristische Zahlung abgewendet. Sie zitierten Texte Hesekiel Kapitel 18 Vers 20, Römerbrief Kapitel 5 Verse 18 bis 19, Johannes Evangelium Kapitel 3 Vers 16, 1. Johannesbrief Kapitel 3 Vers 16, 2. Korintherbrief Kapitel 5 Vers 15, 1. Petrusbrief Kapitel 3 Vers 18, Hesekiel Kapitel 18 Vers 20, die Seele, die sündigt, soll sterben, unterstützte die sozinianische Betonung individueller Verantwortung. Schuld ist persönliches Tun, nicht dynastisch vererbter Zustand. Römerbrief Kapitel 5, Verse 18 bis 19, Paulus vergleicht Adams und Christi Wirkung, wurde von Sozinianern so gelesen. Paulus spricht von Folgen für die Menschheit, nicht von juristischer Verrechnung individueller Schuld. Johannes Evangelium Kapitel 3 Vers 16, Gottes Liebe und das Geschenk des ewigen Lebens und 1. Johannesbrief Kapitel 3 Vers 16, Gottes Liebe und das Geschenk des ewigen Lebens und 1. Johannesbrief Kapitel 3 Vers 16. Liebe als Selbsthingabe betonen die moralische Wirkung Jesu und nicht notwendigerweise die Stellvertretung im Gerichtssinn. 2. Korintherbrief Kapitel 5 Vers 15, die um meinetwillen gestorben sind, dass sie hinfort nicht sich selbst leben, sondern ihm, der um ihretwillen gestorben und auferweckt ist, interpretierte Fausto im Sinne einer ethisch transformierenden Wirkung des Opfers, Jesu Tod ruft zur Nachfolge und Wandlung auf. 1. Petrusbrief Kapitel 3 Vers 18, Christus hat einmal für Sünden gelitten, wurde bei Socinianern als historisches Geschehen gesehen, nicht als exklusiv juristische Löschung einer göttlichen Bilanz. Trinitarier konterten mit Versen Galaterbrief Kapitel 3 Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes oder 1. Korintherbrief Kapitel 15 Vers 3, Christus ist für unsere Sünden gestorben nach den Schriften und sahen hier eine klare stellvertretende Genugtuung. Die Socinianer entgegneten, man müsse die antiken juristischen Metaphern verstehen. Loskauf oder für uns gestorben kann im biblischen Sprachgebrauch die Vorstellung von Befreiung, Gehorsam oder Vorbildlichkeit meinen, nicht zwingend eine forensische Strafzahlung. Fausto und seine Schüler stellten systematisch dar, dass die Sprache der Schrift vieldeutig ist und nicht ohne weiteres in mittelalterliche scholastische Schuldtheorien übersetzt werden darf. Die theologische Methodik der Socinianer verbindet also klares Bibelzitat mit hermeneutischer Zurückhaltung. Sie betonen Augenscheinlichkeit, Gott ist einer, grammatisch-historische Exegese, Lesarten der johannischen Texte und moralisch-praktische Theologie, Erlösung als Umwandlung des Herzens. Autoren wie Lelio Socini übten sich in brieflicher Detailexegese, Fausto systematisierte diese in polemischen Traktaten, die jeweils Bibelstellen paraphrasierten und in logische Reihen brachten. Nach dem Zerfall Racvo übernahmen Crellius und Viscovetti die theologische Repräsentanz und dichteten das Gedankengebäude dichter, wobei sie die biblische Begründung immer wieder als das legitime Zentrum ihrer Lehre hervorhoben. Die Reaktion der Zeitgenossen war heftig und vielgestaltig. In Predigten, Denkschriften und staatlichen Beschlüssen nannten Gegner die Socinianer Heretiker und staatsgefährdend. In Polen selbst führte die steigende konfessionelle Polarisierung dazu, dass die Toleranz des 16. Jahrhunderts sukzessive zusammenschrumpfte. 1658 verfügte der Sejm die Ausweisung der polnischen Brüder. Jesuitische Polemiker verfassten ausführliche Widerlegungen, in denen sie nicht nur exegetisch, sondern historisch argumentierten. Sie beriefen sich auf die ökumenischen Konzile, Nikäa, Konstantinopel, die Dreieinigkeitsformeln verbindlich gemacht hätten. Calvinistische und lutherische Theologen traten in öffentlichen Disputationen gegen die Socinianer an. Viele Städte verboten die Verbreitung ihrer Schriften. Drucker, die socinianische Texte publizierten, riskierten Bußgelder und Berufsunfähigkeit. Gleichzeitig wirkte die Verfolgung paradox. Sie streute die Ideen weiter. Exilierte Socinianer gründeten Druckereien und Gemeinden in den Niederlanden, Brandenburg-Preußen und in englischsprachigen Räumen. Dort traten sie in Kontakt mit Freidenkern, frühaufklärerischen Salons und politischen Fürsprechern der Gewissensfreiheit. Die intellektuellen Reaktionen der Gegner veranlassten wiederum eine bessere Argumentation der Socinianer. Statt nur polemisch zu antworten, verfassten Krellius, Wiscovati und Przypkowski theologisch-philosophische Verteidigungen, die stärker auf logische Kohärenz und historisch-grammatische Exegese setzten. Das machte ihre Argumente anschlussfähig an eine aufkommende Kultur der Vernunft. Die Kontroverse ging über rein kirchliche Grenzen hinaus. Aufklärerische Denker fanden in den socinianischen Schriften Argumente für die Forderung nach Gewissensfreiheit und gegen konfessionelle Zwangsmaßnahmen. Das Konzept, religiöse Meinungen durch vernünftige Diskussionen statt durch Zwang zu entscheiden, korrespondierte mit politischen Ideen von Autonomie und Rechtsgleichheit. In England und den Niederlanden verwendeten Dissidenten socinianische Texte als Argumentationshilfe, später griffen englische Unitarier theologische Motive der polnischen Brüder auf. Gleichzeitig blieb die Kluft groß. Viele Aufklärer übernahmen die moraltheologische Sicht der Socinianer, nicht notwendigerweise ihren christologischen Rahmen. Polemik, juristische Repression und transnationale Publizistik machten die Auseinandersetzung schärfer, aber auch fruchtbar. Weil Socinianer sich theologisch auf Schrift und Vernunft beriefen, leisteten sie einen Beitrag zur modernen Idee, religiöse Wahrheiten durch Argumente und nicht allein durch Autorität zu begründen. Das erzeugte in vielen europäischen Intellektuellen die Bereitschaft, Fragen zu stellen, die bislang als Tabu galten. Die religiöse Karte Europas veränderte sich dadurch. Dort, wo Staat und Kirche vehement widerstanden, entstanden Untergrundnetzwerke und sammelten intellektuelle Energien. Dort, wo Freiraum blieb, wurden socinianische Ideen in philosophische Debatten eingespeist und trugen direkt zur Entwicklung eines liberaleren, auf Vernunft bedachten Religionsverständnisses bei. Diese Dynamik setzte sich in der Folge des 17. und 18. Jahrhunderts fort und verknüpfte theologische Dissidenz mit politischer Kritik an konfessionellen Monopolen. Die Wirkung der socinianischen Bewegung lässt sich an mehreren miteinander verwobenen Linien ablesen. Theologische Fortpflanzung, institutionelle Weitergabe, kulturgeschichtliche Resonanz und politisch-rechtliche Folgen. Theologisch blieben die Kernideen Einheit Gottes, die Betonung von Gewissen und Vernunft, die Auffassung von Erlösung als moralischer Wirkung nicht auf Rakau oder die polnischen Brüder beschränkt. Ihre Schriften, allen voran der Rakauer Katechismus, die Briefe und Traktate Fausto und Lelio Socini sowie die Verteidigungen von Autoren wie Jan Krell, Krellius und Andrzej Wiscovetti fanden Aufnahme in der lateinischen und vernakularen Drucklandschaft Europas. In den Druckereien der Niederlande, in englischen Dissidentenzirkeln und in Brandenburg-Preußen erreichten diese Texte Gelehrte, Prediger und politisch interessierte Leser. Sie wurden diskutiert, übersetzt und kommentiert, ein typischer Fall von Ideen, die durch Publizistik und Netzwerke über Grenzen wachsen. Institutionell setzte sich die Wirkung in unterschiedlichen Formen fort. Dort, wo kirchliche und staatliche Repression dominierte, bildeten Exilgemeinden und Untergrundnetzwerke das Vehikel der Kontinuität. In freieren Umgebungen entwickelten sich offene Schulen, Predigtpflanzen und konfessionelle Nachfolgebünde, die Elemente der socinianischen Theologie bewahrten und weiterentwickelten. In England lässt sich eine Linie ziehen von englischen Antitrinitariern wie John Biddle zu den späteren Unitariern, die im 18. Jahrhundert öffentlichere Stellung bezogen. Im 18. und frühen 19. Jahrhundert sammelten Persönlichkeiten wie Joseph Priestley theologische, wissenschaftliche und politische Argumente, die in ihrer geistigen Vorgeschichte socinianische Impulse tragen. In Nordamerika und Großbritannien wuchs daraus eine Denktradition, die theologische Toleranz, rationalen Glauben und soziale Reformen kombinierte. Kulturgeschichtlich ist vielleicht die subtilste, aber nachhaltigste Wirkung zu verzeichnen. Die Normalisierung der Idee, religiöse Überzeugungen vernunftbasiert zu prüfen. Socinianer setzten weniger auf kirchliche Dekrete und mehr auf argumentatives Engagement mit der Schrift. Diese Methode fand Resonanz im größeren intellektuellen Klima der Aufklärung, in Salons, gelehrten Gesellschaften und in der Republic of Letters, dem europäischen Austauschnetz von Gelehrten. Philosophinnen und Philosophen, die Gewissensfreiheit und Religionskritik thematisierten, stießen auf socinianische Texte als vorgefertigtes Arsenal gegen autoritäre Theologie. Das bedeutete nicht, dass Aufklärer und Socinianer theologisch einig waren. Häufig übernahm man Teile der Methodik oder moralphilosophische Einsichten, nicht unbedingt die gesamte christologische Lehre. Doch die gemeinsame Berufung auf vernünftige Diskussionen und das Recht des Gewissens trug wesentlich zur Herausbildung eines neuen religiösen Habitus bei. Glaubensfragen wurden vermehrt als Streitfragen aufgefasst, nicht als Staatsräson. Politisch und rechtlich hinterließen die socinianischen Debatten Spuren in der Entwicklung moderner Vorstellungen von Religionsfreiheit. Die Verfolgung der polnischen Brüder und die spätere Ausweisung zeigten, wie begrenzt frühneuzeitliche Toleranz sein konnte. Zugleich demonstrierte die Existenz von Schutzräumen, etwa in den Niederlanden, dass pluralistische Arrangements möglich waren. Diese Ambivalenz beförderte eine vergleichende Diskussion darüber, ob und wie Staaten mit religiöslicher Diversität umgehen sollten. Für Denker, die staatliche Stabilität mit persönlicher Gewissensfreiheit in Einklang bringen wollten, bot die socinianische Praxis Argumente. Religiöse Konfessionen lassen sich nicht dauerhaft per Zwang homogen halten. Dagegen wirkt ein Rechtsrahmen, der individuellen Glaubensentscheidungen Raum lässt. Solche Überlegungen flossen später in die politischen Theorien der Aufklärung ein und prägten Debatten um die Trennung von Kirche und Staat. Es lohnt, Differenzen und Grenzen der Nachwirkung offen zu benennen. Socinianer trugen zwar zum Aufstieg einer vernunftorientierten Theologie bei, doch sie gründeten keinen allgemeinen Säkularismus. Viele ihrer Anhänger blieben fest im christlichen Glauben verwurzelt. Ihr Ziel war Reform, nicht Abschaffung des Glaubens. Außerdem profitierte die Rezeption ihrer Lehren von spezifischen historischen Bedingungen, freien Druckmärkten, Handelsverbindungen und einem lernwilligen intellektuellen Netz, das nicht überall gleichermaßen vorhanden war. In Staaten mit stark zentralisierter kirchlicher Kontrolle gerieten ihre Ideen kaum in die öffentliche Debatte oder sie wurden nur heimlich gelesen. Langfristig lassen sich zwei bleibende Beiträge der Socinianer festhalten. Erstens die theologische Methode, die vernetzte Kombination aus historisch-grammatischer Exegese, rationaler Argumentation und Betonung des Gewissens, wurde ein Baustein moderner konfessioneller Debatten. Zweitens die politische Praxis, die Behauptung des Rechts auf religiöse Selbstbestimmung, fügte sich in das sich entwickelnde moderne Verständnis von Pluralität. Beides zusammen machte aus einer ursprünglich regionalen, oft verfolgten Bewegung einen Bestandteil der intellektuellen Kultur Europas. Wenn wir heute an religiösen Liberalismus denken, an eine Haltung, die Glauben mit kritischem Denken verbindet und individuelle Gewissensentscheidungen achtet, dann sehen wir in vielerlei Hinsicht die Spuren socinianischer Denker. Nicht als alleinige Ursache, aber als frühe Knotenpunkte einer langen Entwicklung, die von Rakau über die Druckereien der Niederlande bis in die Salons und Kirchen der Aufklärung reichte. Ihre Geschichte bleibt eine Erinnerung daran, wie theologische Minderheiten durch Beharrlichkeit, Publizistik und argumentativen Ernst die geistigen Voraussetzungen für größere Freiheiten legen können, selbst wenn sie zeitweise selbst unterdrückt werden. Das war der Socinianismus-Podcast für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblings-Podcast-Plattform und besuchen Sie uns auf socinianismus.de für weitere Informationen. Bis zur nächsten Folge, bleiben Sie kritisch.